Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass wir heute Morgen schon in der Anbetungszeit so viel starke Inhalte gesungen und auch aus der Bibel gehört haben. Das Evangelium pur, das ist unser Lebenselixier, das ist, was uns verbindet. Und heute Morgen machen wir weiter im ersten Brief des Apostel Paulus an die Thessalonicher. Und ich muss gestehen, wir hatten ja Kapitel 5 bei Vers 11 abgeschlossen und ich habe beim ersten drüber wegschauen über die folgenden Verse gedacht, ich hau das alles mal so in einen Topf und mache dann den Deckel drauf. Dann habe ich nochmal geguckt und gedacht, nee, die Segenswünsche und Grüße, da ist so viel Inhalt drin, die lass mal weg, die können dann noch später kommen. Und dann habe ich weitergeguckt und dann bin ich am Ende bei zwei Versen nur stehen geblieben. Also insofern begnügen wir uns heute mit 1. Thessalonicher 5, die Verse 12 und 13. Und wenn ihr die Kraft habt, dann steht doch gerne noch einmal auf zur Textlesung. 1. Thessalonicher 5, Vers 12 und 13. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Amen. Nehmt gerne Platz. Gott in seiner Weisheit hat die Notwendigkeit von Führungspersönlichkeiten in das Zusammenleben der Menschen eingewoben. Wir wissen zum Beispiel aus dem Militär, dass eine Armee ohne Leitung niemals funktioniert. Wir wissen auch aus dem Mannschaftssport, dass ein Team nie erfolgreich sein kann, wenn es nicht jemanden gibt, der den Hut aufhat. Wir kennen es auch aus Firmen, auch in Kirchen und Gemeinden. Führung ist unerlässlich. Ohne Leitung werden Kriege verloren und sportliche Wettkämpfe nicht gewonnen. Ohne Leitung und Führung gehen Firmen unter und auch Gemeinden scheitern. Besonders die Thessalonicher, an die ja dieser Brief des Apostels gerichtet ist, und wir erinnern uns, es ist eine junge, neu entstandene Gemeinde. Besonders sie brauchten mutige, gottfürchtende Leiter. Warum? Nun zum einen, sie wurden, wie wir wissen, von außen bedrängt. Sie erlitten Verfolgung. Und auch eine verfolgte Gemeinde braucht Führung. Aber nicht nur kam Druck von außen, sondern auch von innen. Sie waren eine Versammlung Neubekehrter. Sie hatten viele Fragen zum Glauben. Sie brauchten jemanden, der sie leitet durch diese Dinge hindurch. Und deswegen, weil Paulus nicht permanent bei ihnen sein konnte, fordert er die Thessalonicher auf, der Leitung derer zu folgen, Vers 12, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen. Also offensichtlich war die Gemeinde bereits an einem Punkt, wo dort Pastoren und Älteste, was ein austauschbarer Begriff ist, eingesetzt wurden. Sie wurden schon benannt und sie leiteten die Gemeinde. Der Apostel erinnert in diesen beiden Versen die Thessalonicher daran, dass eine gesunde Beziehung zwischen, ich sag mal, Pastor und Gemeindeglied für das Wohl der gesamten Gemeinschaft unerlässlich ist. Damit eine Gemeinde blühen kann, damit sie geistlich stabil sein kann, damit sie wachsen kann, muss jede Gruppe, sowohl die der leitenden Brüder als auch die der Mitglieder der Gemeinde ihre spezifische Rolle verstehen. Nun, wir wissen, dass die Beziehung zwischen Leiter und Gemeindemitgliedern immer wieder auch zu Spannungen führen kann. Es gab Zeiten und es gibt auch Zeiten, in denen da ungesunde Strukturen vorherrschen. Auf einer Missionsreise, ich erinnere mich, mit Frank nach Sambia, Afrika, besuchten wir eines Sonntags eine Gemeinde und staunten nicht schlecht. Die gewöhnlichen Besucher saßen auf harten Holzbänken, aber vorne an der Bühne stand ein plauschiges, flauschiges, super weiches, tolles Sofa, auf dem der Pastor und seine Frau Platz nahmen. Ich habe gedacht, das führe ich hier jetzt mal so ein. Es war ein merkwürdiger Anblick. Aber nicht nur das, sondern getoppt wurde das noch durch den Versammlungsleiter, der in etwa, ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht die Zeit gestoppt, aber eine mehrere Minuten lange Lobeshymne ausschließlich auf den Pastor gehalten hat. Ja, das war Worship. Nur der Falsche wurde geworshipped. Man kann aber auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, indem geistliche Leidenschaft und Autorität missachtet werden. Was der Pastor sagt, ist mir doch egal. Es interessiert mich nicht. Lass ihn mal reden. Auf sein Wort wird dann nichts gegeben. Beides sind ungesunde Entwicklungen. Und damit diese in dieser jungen Gemeinde in Thessalonich erst gar nicht auftreten, bespricht Paulus in seinem Brief hier zum einen die Rolle des Pastors, des Leiters, eines Ältesten, und zum anderen die Rolle der Gemeindeglieder. Und in dieser Reihenfolge schauen wir uns jetzt auch diese beiden Verse an. Erstens also die Rolle des Pastors. Nur bevor ich jetzt über diesen Aspekt im Text spreche, möchte ich euch wissen lassen, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie ich das jetzt auf eine feine, angemessene Art rüberbringe. Ohne den Eindruck zu erwecken, dass das jetzt hier Werbung in eigener Sache ist. Darum geht es mir heute Morgen wirklich überhaupt gar nicht. Wie kann ich über diesen Text predigen, ohne dass ich Pastoren in den Fokus ungebührlich stelle? Zum einen, indem ich daran erinnere, dass dieser Text und auch andere Texte in der Heiligen Schrift dieses Thema ansprechen und dass sie von Gott in seinem Wort aufgenommen wurden, und daher wollen und dürfen wir diese Verse auch nicht übergehen. Das ist der entscheidende Grund. Und ein anderer Grund liegt darin, dass ich hier sehe, dass der Apostel Paulus gar nicht in erster Linie von sich spricht, sondern er spricht von den Leitern in Thessalonich. Und so versuche ich auch heute Morgen, mich so ein bisschen zurückzunehmen und vielmehr über meine Brüder zu sprechen, die mit der Gemeinde leiten. Ja, versteht ihr? Dass euer Blick, ja, sagen die da vorne schon, so windest du dich aus der Nummer raus, aber gar nicht dumm, der Christian. Ja, so dass ihr also meine Brüder im Blick habt. So viel zur Vorrede. Okay. Also, nun zu der Aufgabe der Pastoren und Ältesten. Paulus schreibt, schaut nochmal in euren Text, Vers 12. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Drei Begriffe, drei Beschreibungen benutzt Paulus hier, um die Rolle des Leiters einer Gemeinde zu beschreiben. Er arbeitet, er leitet und er weist zurecht. A, ein geistlicher Leiter arbeitet. Das griechische Wort im Urtext bedeutet wörtlich übersetzt hart arbeiten. Das ist ein Begriff, der auch in der Landwirtschaft vorkommt. Wir wissen, die Feldarbeit ist eine harte Arbeit. Es wird gepflanzt, es wird bewässert, es wird Unkraut gejätet, das Feld wird bestellt, es wird gedüngt. Mit anderen Worten, der Dienst eines Pastors oder Ältesten ist ein mühsamer Dienst. Sie predigen, sie lehren, sie beantworten Fragen, geben Ratschläge, sind Seelsorger, sie taufen, sie verheiraten, sie beerdigen, sie lachen mit den Lachenden, sie weinen mit den Weinenden. Ihr Dienst ist mental und emotional herausfordernd. Es ist harte Arbeit. Wie Paulus es auch im Kolosserbrief ausdrückt, als er über seinen Verkündigungsdienst berichtet, dort schreibt er, dafür arbeite und ringe ich auch. Obwohl der Pastor selten körperlich anstrengende Arbeit verrichtet, wie es vielleicht ein Tiefbauarbeiter beim Verlegen von Leitungsrohren tut in der sengenden Hitze, sind die geistlichen Anforderungen doch kräftezehrend, sodass selbst die stabilsten Persönlichkeiten im pastoralen Dienst in Schwächephasen geraten. Paulus selbst ist ein Vorbild in dieser Frage. Er praktizierte, was er den Thessalonichern predigte. Seine Arbeitsmoral beschreibt er im selben Brief, Kapitel 2, Vers 9. Ihr erinnert euch ja, Brüder, schreibt er dort, an unsere Arbeit und Mühe. Denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigen euch dabei das Evangelium Gottes. Er beschreibt oder er benutzt zur Beschreibung seines Dienstes diese Worte Arbeit und Mühe. Johannes Calvin, der Reformator, kommentiert diesen Abschnitt so, Zitat, daraus folgt, dass alle faulen Bäuche von dem Pastorenamt ausgeschlossen sind. Und alles Volk sagt, alle faulen Bäuche sind vom Pastorenamt ausgeschlossen. Das ist wichtig zu betonen. Es kann nämlich passieren, dass sich träge Menschen hinter einem frommen Amt verstecken. Aber liebe Gemeinde, das Bestreben meiner Brüder, und ich nehme mich jetzt auch mit rein, ist es zu arbeiten. Niemand soll Anlass bekommen zu denken, dass wir nicht schwitzen und schuften und hart, aber doch mit viel Freude im Herzen den pastoralen Dienst tun. Das ist der erste Aspekt der Rolle eines geistlichen Leiters. Er arbeitet. B, er leitet. Schauen wir nochmal, Vers 12 an. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen. Vorstehen bedeutet nicht, dass ihr Dienst eine Kontroll- und Machtausübung ist. Der Dienst am Evangelium, die Leitung in einer Gemeinde muss dem Muster folgen, das Jesus selbst gegeben hat. Er war der Leiter schlechthin. Er ist das Referenzmodell aller Leiterschaft. Aber er führte niemals durch Macht, Missbrauch oder durch verengte Kontrolle, sondern er führte durch Dienen. Er hat es uns ja gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen der Welt und der Gemeinde. Er hat gesagt, in der Welt sind die Herrscher der Heidenvölker, sie unterdrücken, sagt er, und die Großen üben Gewalt über die Kleinen aus. Und dann sagt er in Markus 10, unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener, und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also die Art und Weise, wie Jesus erwartet, dass Menschen in der Gemeinde leiten, ist durch Dienen. Petrus drückt es ähnlich aus. Hütet die Herde Gottes bei euch, sagt er den Ältesten, mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dies ist die Art und Weise, wie Führung in der Gemeinde ausgeübt werden soll. Doch die Leitungsaufgabe an sich wird durch diese Art des Leitens überhaupt nicht verwässert oder untergraben oder gemindert. Die englische Übersetzung, ESV, überträgt den Text sogar mit diesen Worten. Wir bitten euch, Brüder, Vers 12, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und über euch in dem Herrn sind. Tatsächlich vermittelt auch hier, dass der Urtext an dieser Stelle die Vorstellung, dass man den Vorsitz führt oder die Verantwortung trägt. Paulus drückt einen ähnlichen Gedanken aus, als er die Ältestenschaft als das Amt eines Aufsehers bezeichnet, in 1. Timotheus 3. Das bedeutet, Älteste und Pastoren sind tatsächlich Autoritätspersonen in der Gemeinde. Doch, da kommt wieder die Warnung, ihre Führung soll wie erfolgen? Im Herrn. Vers 12. Es ist ganz entscheidend. Ihre pastorale Autorität kommt vom Herrn, von Christus selbst. Und sie muss in seinem Namen und in seinem Auftrag ausgeführt werden. Deswegen schreibt Petrus, dass die Ältesten unter dem Oberhirten Jesus Christus arbeiten, dem sie bei seiner Wiederkunft Rechenschaft ablegen müssen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Pastoren und Älteste die biblische Grundlage ihrer Handlungen erläutern. Die Gemeindemitglieder werden nicht immer mit den getroffenen Entscheidungen einverstanden sein, aber sie sollten erkennen können, dass die Ältesten ihr Bestes tun, um in Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift zu handeln. Denn sie leiten im Herrn. Okay. Sie arbeiten und sie leiten. C. Was tun sie noch? Sie weisen zurecht. Vers 12, noch einmal, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Das ist nun, würde ich mal sagen, eines der schwierigsten Teile der Arbeit. Aber diese Arbeit ist notwendig. Denn die Nachfolge Jesu hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir unser Leben führen. Gott fordert uns auf, uns nicht dem Lauf dieser Welt anzupassen. In Römer 1 lesen wir das. Paulus ermahnt dort die Christen, dass sie ihre Leiber darbringen als ein lebendiges und heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Und dann sagt er Folgendes, und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Nun, die Leiter einer Gemeinde haben Verantwortung, die Gläubigen, wo nötig, auf dem Gebiet ihres Lebenswandels zu ermahnen. Dies erfolgt in erster Linie durch die Verkündigung, durch die Predigt. Aber es geschieht auch im persönlichen Gespräch. Natürlich müssen Pastoren dabei weise sein, wie sie es tun, denn unterschiedliche Menschen benötigen unterschiedliche Ansprachen. In manchen Fällen aber hören die Schafe nicht auf das Hirtenwort. Sie bleiben unbußfertig in ihren Sünden. Da muss mitunter auch die Gemeindezucht greifen, Matthäus 18, 1. Korinther 5. Paulus wird in dieser Frage sehr deutlich in dem zweiten Brief, den er an die Thessalonicher schreibt. Kapitel 3, Vers 14, folgendes. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Mit anderen Worten, ein unbußfertiger Mensch, der nicht bereit ist, sich dem Maßstab der Heiligen Schrift unterzuordnen, in aller Schwäche natürlich auch fällt, aber dann Buße tut und umkehrt, stattdessen aber verharrt und sagt, nein, das interessiert mich nicht, der wird hier von dem Apostel mit harter Hand angefasst. Natürlich ist diese Vorgehensweise bei denen, die es betrifft, nicht populär. Auch die Pastoren und Ältesten, ganz ehrlich, können sich schönere Dienstaufgaben vorstellen, als zurechtzuweisen. Es erscheint auf den ersten Blick bequemer, Dinge laufen zu lassen und um des lieben Friedens willen keine Diskussion aufkommen zu lassen. Doch die Ermahnung mit allen Konsequenzen ist ein wichtiger Aspekt unseres Wachstums und Lebens als Gemeinde. Ermahnen bedeutet, eine sündige Gewohnheit anzusprechen oder vor einem schlechten Verhalten zu warnen. Wenn Gottes Gebote gebrochen werden oder die Reinheit seiner Gemeinde bedroht ist, dann ist es die Aufgabe eines Pastors, die Wahrheit zu sagen, Defizite anzusprechen, ob es gefällt oder nicht. Alles in Liebe, alles mit einem dienenden Herzen. Pastoren müssen den Mut haben, Sünde anzusprechen und Verhalten zu korrigieren. Das ist, was Paulus hier mit diesen drei Begriffen beschreibt. Ein Pastor arbeitet hart. Ein Pastor leitet. Und ein Pastor weist zurecht. Zweitens, was ist jetzt die Rolle der Gemeinde? Nachdem Paulus jetzt die Verantwortung des Pastors angesprochen hat, wendet er sich jetzt der Versammlung zu. Wie soll ein Christ, Teil einer Gemeinde, sich der Leitung gegenüber verhalten? Nun, auch das ist ein wichtiger Aspekt. Denn ein Hirte kann noch so begabt sein und begnadigt sein, aber sein Dienst wird unwirksam bleiben, wenn die Schafe nicht bereit sind, ihm zu folgen. Und Paulus macht hier deutlich, dass es hier sich nicht um eine Einbahnstraße handelt. Es darf nicht zu einem Zwei-Parteien-Denken kommen. Wir sind hier und die da oben. Oder wir sind hier oben und die sind da unten. Sondern Pastoren und Gemeindeglieder haben eine gegenseitige Verantwortung, sich zu ehren und zu respektieren. Welche Aufgabe weist der Apostel jetzt den Gemeindegliedern zu? Auch hier drei Komponenten. Zusammengefasst mit diesen Worten: Sie sollen respektieren, sie sollen lieben und sie sollen Frieden stiften. A. Respektieren. Noch einmal unser Text, Vers 12 und 13. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen, was? Anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe, was? Achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Also hier spricht er zuerst von der Anerkennung. Anerkennung bedeutet auch achten. Vers 13. Achtet die, die an euch arbeiten. Sie sollen sogar umso mehr in Liebe achten, Vers 13, was einige Übersetzer auch wiedergeben mit hochachten. Paulus sagt also, dass die Christen ihren Pastoren mehr als nur den üblichen Respekt entgegenbringen sollen. Sie sollen sie hochachten. Das heißt, sie sollen dem heiligen Amt des Pastors und Ältesten. Das ist ein heiliges Amt. Diesem Amt sollen sie eine besondere Ehre zuweisen. Das hat übrigens dazu geführt, dass es besonders im englischsprachigen Bereich, dass ordinierte Amtsträger dort oft den Titel Reverend haben. Ihr kennt das noch aus dem alten Deutsch, ne? Hochwürden. Das kommt daher. 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Aber an dieser Stelle wieder, Achtung, Achtung, Achtung. Es geht hier nicht um die Gewährung eines sozialen Prestige. Auch geht es überhaupt nicht um den Status einer Berühmtheit, so Celebrity-Pastoren. Oh. Dann fallen wir wieder von der anderen Seite vom Pferd. Nein, es geht vielmehr um die geistliche Unterordnung unter die biblische Autorität, die dem Pastor in die Lage versetzt, seine von Gott gegebene Rolle im Leben der Gemeinde Jesu zu erfüllen. Und dies soll anerkannt werden, damit ein gesegnetes Miteinander gelebt werden kann. Also, sie sollen respektiert werden. Was soll die Gemeinde noch tun hinsichtlich ihres Verhältnisses zu den Leitern? Sie soll sie lieben. Noch einmal, Vers 13. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Das bedeutet, die Christen sollen ihren Leitern liebevolle Zuneigung entgegenbringen. Wir haben gesehen, dass ein guter und treuer Lehrer und Leiter intensiv und hart arbeitet und unter Gebet für das geistliche Wohlergehen seiner Herde wirkt. Eine große Segnung für ihn ist es, und seine Mühen werden ein Stück weit entschädigt, wenn eine liebevolle, wertschätzende Zuneigung der Gemeinde besteht. Ich darf wirklich sagen, dass ich dieses Empfinden in der Arche-Gemeinde absolut habe. Eine Wertschätzung. Eine liebevolle Unterstützung, ein Tragen der Leiterschaft. Ich bin bewusst der Gemeinde. Es sind Worte, es sind zum Beispiel Worte des Dankes, der Ermutigung, des Zuspruchs, Ausdruck der Liebe. Es sind Gesten der Liebe, die die Seele des Leiters aufbauen. Es sind die vielen Gebete, dass Gott ihren Dienst segnen und schützen möge, und sie auch stärken soll. Nun, natürlich, an dieser Stelle weiß ich, dass vielleicht es dem einen oder anderen etwas schwerer fällt, eine solche innere Haltung der Leitung gegenüber einzunehmen. Denn je länger du den Leiter kennst oder die Leiter, desto mehr wird offensichtlich, dass das fehlerhafte und mit Macken besetzte Menschen sind. Mit der Zeit, je länger die Gemeinde ihre Pastoren und Ältesten kennt, desto offensichtlicher werden deren Fehler und Schwächen. Mit der Zeit wird ein Pastor, ich will nicht übertreiben, aber vielleicht sogar jeden enttäuschen. Der Geburtstag wird vergessen, das passiert ständig. Ein gut gemeintes Wort, vielleicht im falschen Ton ausgedrückt. Bei Krankheit nicht nachgefragt. Und da, wo wirklich mal eine Notsituation war, da war er nicht zu erreichen. Ich glaube, jeder, ich könnte jetzt mit dem Mikro durch die Reihen gehen und jeder könnte seine Enttäuschungen mehr oder weniger zum Ausdruck bringen. Interessant ist hier, dass Paulus die Liebe der Gemeinde mit ihren Leitern oder zu ihren Leitern nicht mit den Verdiensten der Leiter in Verbindung setzt. Sie sind allesamt fehlbare, sündhafte Menschen, die die Gnade und Vergebung Gottes täglich brauchen. Sondern er setzt die Liebe mit ihrem Werk, mit ihrem Dienst in Verbindung. Die Gemeinde soll nicht wegen irgendwelcher Eigenschaften, die sie aufgrund ihrer Geburt in den Pastoren, der Pastor aufgrund seiner Geburt, seiner Befähigung, seines sozialen Statuses oder seiner natürlichen Gabenbesitz schätzen, sondern aufgrund der geistlichen Aufgabe, zu der er berufen ist. Und weil er zu diesem Dienst berufen ist, diesen heiligen Dienst des Leitens der Herde Gottes zu übernehmen, soll er geliebt werden. Und natürlich, wo nötig, auch mal konfrontiert werden. Gar keine Frage. Aber in Liebe und mit Güte. C. Wie soll die Gemeinde noch reagieren oder agieren? Indem sie Frieden hält. Sie soll die Ältesten lieben. Und diese Liebe wird ausgedrückt, indem Frieden angestrebt. Vers 13, lebt im Frieden miteinander. Ganz ehrlich, es gibt kaum Dinge, die einen Pastor von seiner Arbeit mehr ablenken oder mehr entmutigen, als wenn Gemeindemitglieder unnötige Beschwerden gegen Mitgläubige vorbringen oder die Gemeinde durch Streitereien und Auseinandersetzungen gestört werden. Friedfertig zu sein bedeutet, dass man bereit ist, bedeutet auch, dass man bereit ist, die Entscheidungen der Gemeindeleitung zu unterstützen. Paulus wünscht sich hier nichts sehnlicher, als dass die Thessalonicher im Frieden miteinander leben. Dass sowohl die Pastoren ihre Aufgabe in der Ehrfurcht Gottes ausführen und dass die Gemeinde eine geistliche Haltung ihrer Leiterschaft gegenüber einnimmt. Und wenn dies geschieht, dann ist Raum für Frieden da. Dann stellen wir uns nicht gegenseitig ein Bein und legen uns keine Steine in den Weg, denn Anfechtungen und Schwierigkeiten von außen sind schon genug da. Innere Konflikte erzeugen nur Unruhe und Aufruhr. Wenn wir auf gesunde Beziehungen und gegenseitigen Respekt hinarbeiten, dann ist das Ergebnis Frieden. Halleluja. Zum Schluss. Noch einmal. Alles, was heute Morgen hier jetzt in dieser Predigt gesagt wurde, muss in sorgfältiger biblischer Ausgewogenheit angewendet werden. Wir haben gelernt, Leiter sollen Aufsicht üben. Nicht dominieren, nicht unterdrücken. Ihre Autorität ist nur eine Delegierte. Sie soll im Herrn und nicht im Fleisch ausgeübt werden. Die Gemeinde im Gegenzug soll ihre Pastoren respektieren, aber nicht anbeten. Christen sollen ihren Leitern gehorchen und ihnen folgen, aber die Leiter sollen Entscheidungen im Einklang mit der Heiligen Schrift treffen. Die Mitglieder sollen die Leiter der Gemeinde nicht so sehr wegen ihrer Gaben oder Talente lieben, was zur Spaltung und Bevorzugung führen kann, sondern sie sollen sie lieben wegen ihrer Arbeit, wegen ihres Amtes, wegen ihres Dienstes, wegen ihres Werkes im Namen Christi. Und ich glaube, wenn wir das auf uns wirken lassen, dann sind wir uns heute Morgen einig, für all dies brauchen wir Gebet. Amen. Ich brauche Gebet, um mein Amt auszuführen. Du brauchst Gebet, um diesen Frieden anzustreben. Wir gemeinsam brauchen Gebet. Ohne dem geht es nicht. Doch ganz gleich, wie es uns auch gelingt, diese Balance zu halten, mal besser, mal schlechter, wir sollten aber niemals vergessen, dass die Gemeinde Jesu Christi, wir alle, die bluterkaufte Schar von Jesus Christus sind. Er hat uns teuer erkauft und zu seinen Kindern gemacht. Und jetzt bilden wir eine einzigartige Gemeinschaft, die es auf der Welt nicht ein zweites Mal gibt. Die Gemeinde Jesu ist eine außergewöhnliche Zusammenkunft und Gemeinschaft von Menschen, wie es das auf der Welt nicht ein zweites Mal gibt. Uns verbinden keine Tauben und keine Zuchtvereine, kein Angelverein, sondern uns verbindet Jesus Christus. Und er gibt uns die Kraft, in diesem Frieden zu leben, eine gesunde Balance zwischen Leiterschaft und auch Unterordnung zu leben. Und das ist unser Gebet, dass wir dies in Liebe leben. Und wenn wir dies tun, dann wird die Welt erkennen, dass wir Jesu Kinder und Nachfolger sind. Es ist ein leuchtendes Zeugnis. In einer Zeit, in der Leiterschaft derart verzerrt wird und runtergeprügelt wird und in der Menschen auf der anderen Seite angebetet und hoch erhoben werden, dann aber eine Gemeinde zu sehen, in der im Sinne Gottes eine solide, gesegnete, klare Ausgewogenheit gelebt wird. Und wenn die Menschen das sehen, dann wird Jesus Christus, der allein dies alles schafft, alle Ehre bekommen. Mein Gebet ist, dass wir weitermachen in dieser Richtung, dass wir weiter in Liebe zusammenrücken und dass da, wo Störungen aufkommen, wir den Herrn bitten, sie zu beseitigen und wir wirklich eins sind im Glauben. Der Herr schenke es uns. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses großartige Privileg und Geschenk, dass du uns würdig erachtest, in deine Familie aufgenommen zu werden. Und in deiner Familie herrscht eine göttliche, gesegnete Ordnung. Wir danken dir, dass wir Wegweisung und Leitung durch dein Wort bekommen, auch hinsichtlich unseres Zusammenlebens. Und ich danke dir von Herzen für diese Gemeinde der Arche, dass du uns in den Jahren, die hinter uns liegen, bis heute, gerade auch auf diesem Gebiet, ganz viel Gunst erwiesen hast. Herr, es ist ein Geschenk. Einheit, Brüderlichkeit, Liebe. Wir dürfen es schmecken, wir dürfen es erleben. Ich danke dir dafür, Herr. Und zugleich bitte ich, erhalte sie uns. Bete besonders für alle die, die in der Leitung stehen, für meine Brüder, die mitdienen, mitleiten, mitführen. Herr, ich bete auch für mich. Gib du uns als Pastoren und Ältestenschaft immer wieder diesen Blick zu dir, dass wir hart arbeiten, deine Gemeinde lieben, dich lieben, aber dass wir auch nicht zurückschrecken vor einer Zurechtweisung. Herr, schenk du uns Weisheit. Und ich bete auch für jeden in der Gemeinde, Herr, dass er ein Herz hat, was den anderen sieht und was auch die Leiterschaft unterstützt und was betet und was in Liebe zugeneigt ist. Danke, Herr, dass du uns darin hilfst. Und ich bete auch heute Morgen, Herr, für Menschen, die sich solch einer gesegneten Gemeinschaft bisher noch nicht zugehörig wissen, die irgendwo da draußen umherschwirren ohne sozialen Halt und ohne einen festen Grund unter den Füßen, die diese Predigt hören und sagen, ich höre wohl nicht richtig, was ist das? Ich bitte dich, Herr, dass auch sie heute Morgen erkennen, dass es da einen Weg gibt in eine gesegnete Gemeinschaft mit dir und mit anderen hinein. Und dieser Weg besteht darin, dass wir unsere Knie beugen vor dem lebendigen Gott, unsere Sünden bekennen und Jesus Christus, unseren Erlöser, bitten, uns unsere Schuld zu vergeben. Und ich danke dir, dass deine Arme weit auf sind, für jeden, der diesen Glaubensschritt tut. Du nimmst ihn auf und führst ihn in eine solch gesegnete Gemeinschaft hinein. Das ist unser Gebet für jeden, der es heute Morgen in dieser Weise braucht. Deinem Namen loben wir und preisen dich. Amen.